Vegas, Baby. Das Glücksspielgeschäft auf Solana boomt, der Meme-Coin-Hype erreicht eine neue Stufe der Dummheit und Degens tun offenbar alles, um mit Krypto reich zu werden. Oder zumindest BlackRock zu trollen. Bei allem Gerede um institutionelle Adoption und der vermeintlich neu gefundenen Reife unseres Sektors, kann es sein, dass einfach alles egal ist und nichts von diesem, Zitat, Scheiß irgendwas bewirken oder jemals bewirken wird. Außerdem, war's das mit dem Ethereum-ETF? Warum die zweitgrößte Kryptowährung im Visier der Behörden sein könnte und was das für die ETF-Pläne von BlackRock und Co. bedeutet? Und damit hallo und herzlich willkommen beim Recap-Podcast, eurem Wochenrückblick von BTC Echo. Es ist Freitag, der 22. März. An den Mikrofonen begrüßen euch Johannes Maxwaite, Redakteur bei BTC Echo. Und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt heute Redakteur Giacomo Maihofer. Moin Giacomo, was macht das Shitcoin-Trading?
Ja, also ich trade nicht, sondern ich investiere langfristig in Shitcoins wie Bonk. Das funktioniert. Ja, das ist sicher. Ein großer Unterschied. Das funktioniert sicher, jede Woche anders.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Freitag, der 22. März um 12 Uhr.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Giacomo, bei unserem letzten gemeinsamen Podcast vor knapp 2 Monaten haben wir uns gefragt, ob jetzt der Bullenmarkt beginnt, angesichts des heutigen Meme-Coin-Wahnsinns oder sollte ich sagen Meme-Coin-Cringes, kann man das ja nur mit Ja beantworten. Du hast uns ja mal ein bisschen was zusammengestellt. Erzähl uns, was geht da ab?
Genau, diese Woche war auf jeden Fall ein neuer Höhepunkt der, wie man im Crypto-Space manchmal sagt, Degeneracy. Wir haben 2 neue Meme-Coins auf Solana gesehen, die von 0 auf über fast eine Milliarde Market Cap und der andere über eine Milliarde Market Cap in like 2 Tagen und keiner weiß, woher diese 2 Coins überhaupt kamen. Mittlerweile gibt es Pre-Sales für Meme-Coins, was sozusagen die noch dümmere Variante von ICOs aus 2017 ist. Du schickst halt an irgendeine random Adresse Geld und hoffst, dass du dafür einen Meme-Coin bekommst. Also es ist schon ziemlich bescheuert. Und davon wurden diese Woche alleine 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Genau, einer der Meme-Coins, die durchgestartet sind, ich glaube, das war tatsächlich schon letzte Woche, ist Bome, Book of Memes heißt es, glaube ich. In 2 Tagen über 1 Milliarde US-Dollar. Und diese Woche hatten wir das Vergnügen mit Slurf, der auch echt schon ein bisschen witzig ist. Der in 24 Stunden, glaube ich, auf 750 Millionen, man muss diese Zahl sich wirklich vergegenwärtigen.
Ich wollte gerade sagen, du wirfst sie gerade so ein bisschen in den Raum, so, ne? Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier über Memes und nicht über Aktien oder andere Kryptos.
Es gibt mittelständische Traditionsunternehmen, die seit 50 Jahren am Markt sind und wertvolle Dinge produzieren, die nie eine Marktkapitalisierung von 750 Millionen US-Dollar erreichen. Und Slurf hat das in 24 Stunden geschafft. Und der Hintergrund ist eine Geschichte, die dümmer nicht sein könnte und für ihre Dummheit auch gefeiert wird. Und zwar war die Idee von Slurf, dass der, also er hat auch 10 Millionen US-Dollar im Presale eingenommen, innerhalb weniger Stunden. Und die Idee war, dass er seine Tokens vernichtet, damit das ist ein Fair Sale, dann gibt es keine zusätzliche Liquidität, die einfach reingepumpt werden kann. Tja, und dann hat er irgendwann vorgestern oder so einen Tweet abgesetzt, in dem nur steht, oh fuck. Und dann hat er allen erklärt, dass er nicht nur seine Tokens vernichtet hat, sondern auch die 10 Millionen US-Dollar von den Leuten, die im Presale waren. Und man könnte jetzt sagen, okay, das ganze Ding geht to zero danach. Aber danach ist es richtig explodiert, weil die Leute das alle so witzig fanden. Ich glaube, mehrere 1000%. Und es wird einfach immer absurder. Am Peak hatte es ein Handelsvolumen von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das ist, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, mehr als Polygon, Chainlink und Avalanche zusammen und auch mehr als alle Coins zusammen, die auf Ethereum, dezentralen Exchanges, gehandelt wird. Ein weirder fucking Meme-Coin auf Solana. Und was auch noch diese Woche passiert ist, ist, den Meme-Coin kennen vielleicht einige, der hat ja mittlerweile auch schon ein bisschen Kultcharakter. Dog with Head wird bald am Las Vegas Sphere projiziert. Größer geht's eigentlich nicht mehr. Dafür hat man 500.000 US-Dollar eingesammelt. Und das Bild von dem Hund, der da die Mütze auf hat, das ist ein Bild von einem Hund, der eine Mütze auf hat, sehr süß, sehr witzig. Der heißt Archie und das Bild wurde als NFT für 4,3 Millionen US-Dollar verkauft. Und die letzte Nachricht aus dem Meme-Coin-Space ist, dass BlackRock eine Ethereum-Wallet aufgemacht hat und die wurde identifiziert und dann haben die Leute erstmal Meme-Coins für 70.000 US-Dollar auf BlackRocks Wallet geschickt. Dümmer geht's irgendwie alles nicht mehr und das hat eigentlich fast alles passiert gerade auf Solana.
Ja, zu der BlackRock-Wallet kommen wir gleich nochmal. Ja, wie du schon gesagt hast, passiert alles auf Solana. Solana ist quasi das Casino und wie wir alle wissen aus dem Glücksspiel, das Haus gewinnt bekanntlich immer. Dazu gibt es auch ein paar Zahlen. Solana hat auf jeden Fall in den letzten Wochen ein neues Allzeithoch erreicht, wenn man zumindest nach Market Cap geht und nicht nach Preis. Ja, und die Meme-Coin-Gier lässt die Gebühren auf der Blockchain derzeit in die Höhe schießen. Solana hat diese Woche mehr Gebühren eingenommen als Bitcoin, 5 Millionen US-Dollar gegenüber 2,5 Millionen US-Dollar. Du hast es schon erwähnt, mehr DEX-Volumen, also mehr Volumen auf dezentralen Börsen auf Solana als auf Ethereum, dem eigentlichen DeFi-King bisher. Und ja, Solana ist auch die meistgenutzteste Blockchain aktuell mit 2,4 Millionen aktiven Adressen. Und man muss trotzdem sagen, dass das Ganze doch irgendwie auf wackeligen Beinen steht, eben weil es sich ja hier um diesen Meme-Coin-Wahn, der bekanntermaßen nicht sehr nachhaltig ist, handelt. Wir haben auch gesehen, dass es langsam auch zu Netzwerküberlastungen im Solana-Ökosystem kommt. Also wir haben eine Transaction-Fail-Rate von 70% aufgrund des hohen Bot-Tradings, was ja auch stattfindet. Also 70% der Transaktionen gehen aktuell auf Solana nicht durch. Und da kann ich halt nur sagen, willkommen in der Massenadaption. Ich bin ja bekennendermaßen ein Ethereum-Fan und uns wird häufig vorgeworfen, beziehungsweise der Community und der Blockchain, dass man langsam sei und teuer wäre. Vielleicht muss sich Solana bald auch mit diesem Gedanken anfreunden. Und ja, zu allem Überfluss haben wir jetzt auch noch eine neue Riege der Meme-Coins gesehen, die wirklich eher Fragen aufwirft und das Fass auch absolut zum Überlaufen bringen. Sogenannte Racial Slur-Meme-Coins. Worum es darum geht, da könnt ihr euch auf jeden Fall selbst informieren. Ich glaube, wer auf Twitter viel unterwegs ist und auch im Solana-Space, wird es wahrscheinlich auch am Rande mitbekommen haben. Die lassen aber auf jeden Fall auch Böses für die Zukunft erahnen. Und ja, das Ganze ist ein immer toxisch werdender Cocktail aus, wie du schon gesagt hast, ICOs, also Initial Coin Offerings und Meme Coins. Und wo das zum Beispiel 2017 und 2018 hingeführt hat mit den ICOs, das wissen wir ja bereits. Ja, alle haben sich vor noch ein paar Monaten, ein paar Wochen gefragt, wo bleibt denn eigentlich Retail im Krypto-Bullenmarkt dieses Jahr? Es war ja dominiert durch BlackRock und andere institutionelle Anleger. Man hat das ja so ein bisschen in den Google-Zahlen sehen können. Nach Bitcoin und Ethereum wurde relativ wenig gegoogelt. Auf YouTube gab es relativ wenig Views für Krypto-Channel. Und wenn man das Ganze beobachtet, dann kann man ja so ein bisschen sagen, ja, Retail ist schon längst da. Retail wird halt bloß nicht bei Bitcoin und Ethereum im Spiel sein, sondern Retail wird vor allem mit digitalen Pokerchips auf Solana um sich werfen und hofft derzeit auf schnelle Gewinne.
Ja, man kann auch sagen, das, was da gerade passiert, ist irgendwie so der eindrucksvolle Beweis dafür, wenn man eine Blockchain, die gut funktioniert, vergleichsweise wenig Gebühren hat und unzensierbar ist, einfach in die Hände der Community gibt, weil also selbst der Mitgründer von Solana, Anatoly, ich habe seinen Namen vergessen.
Jakubenko.
Ja, genau, sein Nachnamen, ist auf Twitter nur noch unterwegs und twittert unter diese Meme-Coin-Wahnsinn so, Guys, stop it. What the fuck is going on here? So, das ist nicht, wofür ich Solana sozusagen erdacht habe. Und ich glaube, einer der Kommentare war, Anatoly, thank you for the blockchain. We got it from here. Und es ist einfach so. Es ist einfach gerade, was da abgeht, ist einfach komplett Wilder Westen wieder. Und Ja, es gibt auch zwei Theorien, die ich finde, die das ganz gut so einrahmen. Eine ist von Chris Dixon, das ist ein sehr bekannter, der ist von Andreessen Horowitz, diesem Investmentfonds, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Read, Write, Own. Und der macht da diese Unterscheidung auf in Krypto, dass es auf der einen Seite den Computer gibt, sozusagen Ethereum, das ganze Technische, das ganze Idealistische, wir wollen die Welt verändern, schwer zu verstehen ist, was vielleicht auch Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird. Und auf der anderen Seite haben wir das Casino. Und wir haben definitiv jetzt hier den Fall, wo das Casino langsam irgendwie alles übernimmt und die Gier um sich schlägt. Und die zweite Theorie, die ich sehr einleuchtend finde, kommt von Travis Kling. Das ist auch ein alter Crypto-Analyst, der schon lange dabei ist. Und der hat ein Essay geschrieben, schon vor einem Monat, der hieß A Lack of Pretense That Any of This Shit Does Anything or Will Ever Do Anything. Also, ja, wir heucheln sozusagen nicht mehr, dass irgendwas hier in Krypto irgendeinen Real-World-Use-Case haben wird, diesen Zyklus. Der sagt nicht, überhaupt nicht, sondern dieser Zyklus ist, wir wissen alle, davon wird nichts wirklich funktionieren, aber Numbers go up. Und er bringt das Ganze in Verbindung mit so einem ganz Wohlstandspessimismus, vor allem in den USA. Inflation ist hoch, die Leute können sich kein Haus mehr kaufen, die haben nicht genug Geld, okay, ich habe $500 übrig, damit kann ich auch nichts machen, aber fuck it, dann tue ich sie halt in irgendeinen fucking Shitcoin und hoffe, dass sie 50x machen oder verliere sie halt komplett. Und das sieht man auch an rasant steigenden Glücksspielzahlen. Und Memecoins sind eigentlich nur so eine Facette davon. Und die Mentalität bringt da so ein bisschen auf den Punkt, wir trauen Krypto nicht über den Weg, aber hey, die Preise steigen, weg mit der ganzen Heuchelei, lass uns einfach Shitcoin gehen.
Ja, es wirkt ein bisschen so, als wären die Leute von dem letzten Bullrun und dem darauf folgenden Bärenmarkt so ein bisschen gebrandmarkt, haben sich nach FTX gesagt, Leute, das wird nicht funktionieren, aber in diesem Bullenmarkt sagen sich zumindest, aber wenn ich ein bisschen Kohle mit Memecoins machen kann, dann mache ich das jetzt auf jeden Fall.
Ja, das scheint so. Also auch wenn ich durch meinen Twitter-Feed scroll oder mit Leuten rede, ist es immer so, ja, der Memecoin ist total bescheuert, aber hey, 4000% plus gemacht.
Ja, das bringt ja eine ganz interessante ethische Debatte so, ne? Beziehungsweise halt auch generell eine Sinndebatte. So, was hat es jetzt eigentlich mit Memecoins auf sich? Ist das wirklich einfach nur die nächste Stufe des degenerierten Gamblings oder ist da tatsächlich auch irgendwie ein philosophischer Wert dahinter? Du bist ja eher so Verfechter von Zweiterem. Vielleicht kannst du ja so ein paar Theorien erläutern, warum Memecoins, warum da mehr hintersteckt als einfach nur die Zockerei.
Das habe ich nie gesagt. Also ich habe gesagt, ich glaube, es ist alles gleichzeitig. Ich bin immer so ein Freund von, viele Dinge können gleichzeitig wahr sein. Es ist auf jeden Fall finanzieller Nihilismus. Ich merke das bei mir selber auch manchmal. Ich gucke ins Portfolio und denke, ah ja, der WEN-Token hat 400% gemacht. Ja, nice. Was macht der eigentlich? Keine Ahnung. Aber geil. Und dann aber, ich liebe halt Memes und ich liebe halt diese ganze Internetkultur. Und manche Meme-Coins schaffen es halt einfach eine ganze Kultur, um dieses Meme herum aufzubauen. Und das macht voll für mich Sinn. Also Dog with Head ist so das beste Beispiel. Das ist halt dieses Bild von diesem süßen Hund mit dem gestrickten Mütze. Und das gibt's halt in allen Variationen, dass die Leute irgendwelchen Politikern diese Mütze aufsetzen oder dem Hund plötzlich irgendwelche anderen Sachen aufsetzen oder dass sie Begriffe bilden wie The Head Stays On. Das ist so ein Begriff wie, wir bleiben genauso dumm, wie wir vorher waren. So The Head Stays On. Oder Get with it. Es wird ja nicht with mit TH, sondern with. Ne? Also, das macht auch gar keinen Sinn. Oder dass sie dem Wall Street, irgendjemand hat eine gigantische Mütze gestrickt und sie dem Bullen auf der Wall Street aufgesetzt. Und das ist so eine Kultur, ja, so eine Witz, Internet, Troll, Urban Dictionary Kultur, wo ich schon Sinn sehe in unserer Zeit.
Ja, also same, aber die Frage ist, muss das dann unbedingt an so einen monetären Gedanken geknüpft sein? So, ne? Weil es ist ja trotzdem eine Spekulation und wir haben dazu auch einen Artikel diese Woche verfasst. Die Leute werden sich da hart die Finger verbrennen. Irgendwann ist der Stuhltanz vorbei und irgendwann stürzen diese Meme-Coins zumindest ab, egal ob jetzt das Meme überlebt und irgendwann beliebt wird. Und ab da wird das Ganze ja so ein bisschen brenzlig und meiner Meinung nach auch unethisch, aber ich glaube, mit dieser Frage ist man sowieso im Crypto-Space viel konfrontiert.
Definitiv, irgendwer verliert immer, also bei solchen Gains. Aber was ich tatsächlich spannender finde und was ich jetzt einfach mal prognostiziere, ist, ich glaube, Meme-Coins werden das riesige Narrativ dieses Bullruns. Ich glaube, es wird, wie Travis Kling schreibt, richtig wacky, richtig weird. Und ich glaube auch, dass einzelne Witze, okay, ja, aber wir sehen zum Beispiel auch Trump-Coin. So, die US-Wahlen stehen an und Trump-Coin hat irgendwie 500 Millionen Market Cap und davon liegen irgendwie 4 Millionen in Trumps Wallet. Die haben die einfach geairdroppt und der weiß das auch. Und ich kann dir prognostizieren, dass das ein Ding wird, dass wenn dieser Meme-Coin noch auf 4 Milliarden steigt oder so und Trump sieht, er hat 25 Millionen US-Dollar in seiner Wallet für einen Coin, der seinen eigenen Namen trägt, das liebt er ja sowieso, dass er anfängt, das zu embracen und dass wir sehen werden, dass Meme-Coins um bestimmte Kulturen, um bestimmte Politiker, um bestimmte Stars kommen werden und das alles ziemlich bescheuert wird. Also auch QAnon oder so, um bestimmte Verschwörungstheorien. Das ist meine Prognose. Ob das also gut ist, weiß ich nicht, aber...
Genau, das ist ja immer die Frage. Also ich bin auch voll bei dir, dass dieser US-Wahlkampf da auf jeden Fall nochmal in puncto Tokenisierung durchstarten wird. Absolut, hundertprozentig ist es fast schon No-Brainer. Ja, ich kann mir selbst noch nicht so wirklich ausmalen, wohin das führt. Aus Investment-Sicht für viele Leute, die sich jetzt gefragt haben, so, okay, kann man da dann überhaupt einsteigen? Es gibt ja auch diese Barbell-Strategie, beziehungsweise im Deutschen würde das dann Langhantel-Strategie heißen. Du hast halt links und rechts jeweils eine hohe Allokation. In diesem Bullenmarkt wäre das offenbar Bitcoin, was da sehr dominant war, sehr gut performt hat aufgrund der ETFs. Dann kam irgendwie lange nichts. Ethereum hat underperformed. Viele Altcoins sind längst noch nicht bei ihrem Allzeithoch angekommen, von früher zumindest. Und dann kommt halt auf der rechten Seite diese starke Zockerei. Also du hast im Prinzip die Meme-Coins, Solana, alles, was da in dieses Ökosystem mit reingehört. Also um nochmal auch dieses finanzielle Nihilismus oder diesen finanziellen Nihilismus rauszukommen. Die Leute überspringen offenbar die Stufen der letzten Bullenmärkte und gehen gleich entweder in das seriöse Investment aus ihrer Perspektive oder halt direkt in diese Zockerei. Und das scheint ja diesen Bullenmarkt besonders auszuzeichnen. Und da werden sicherlich weitere Ereignisse, gesellschaftliche Ereignisse kommen, die dann in irgendeiner Weise tokenisiert werden.
Genau. Und damit lass uns zum zweiten großen Thema dieser Woche kommen, das ein bisschen ernsthafter ist. Da geht es um deine Lieblingschain, Ethereum. Und zwar den Ethereum Spot ETF, auf den der Space seit Monaten entgegenfiebert. Der, glaube ich, die nächste Entscheidung steht am 23. Mai aus. Dass der kommen wird, war bereits vorher unsicher. Nun steht er auf sehr wackeligen Beinen. Und zwar Gary Gensler sei Dank. Der Chef der SEC hat Ethereum nämlich ins Visier genommen. Wie immer mit dem Vorwurf, die Blockchain sei ein Wertpapier. Und ein Ethereum-ETF wäre damit vom Tisch. Was ist da los, Johannes?
Ja, Gary Gensler hat Ethereum angeblich ins Visier genommen, muss man noch dazu sagen. Es ist alles irgendwie noch so ein bisschen Munkelei und Spekulation. Ausgelöst wurde das durch einen Coindesk-Artikel, der diese Woche erschien, worin es hieß, dass Ethereum bzw. die Ethereum Foundation, also die Stiftung die im Prinzip diese Blockchain gegründet hat, eine Vorladung von einer nicht genannten staatlichen Behörde bekommen hat. Das klingt jetzt erstmal alles sehr dramatisch. Tatsächlich ist diese Nachricht irgendwie schon 3 Wochen alt, denn die Ethereum Foundation hat offenbar schon selbst auf GitHub eben diese Nachricht veröffentlicht. Am 26. Februar war das. Und alle haben sich jetzt so ein bisschen gefragt, okay, was soll das? Wenig später folgte dann eine Schlagzeile, diesmal von Fortune oder Forbes, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welches der beiden Magazine es ist. Und zwar stand darin, dass die SEC wohl eine energetische Kampagne führt, um Ethereum als Security, also als Wertpapier einzustufen. Und das sorgte dann auf jeden Fall für den zweiten großen Schocker. Weil wir wissen ja, es hat lange gedauert, bis die SEC endlich diesen Bitcoin-ETF stattgegeben hat, Bitcoin als Rohstoff, als Commodity angesehen hat. Und Gary Gensler versucht ja aktiv gegen mehrere Kryptowährungen Verfahren einzuleiten, um sie als Wertpapier einzustufen. Seiner Meinung nach sind das ja alles unregistrierte Wertpapiere. Und Ethereum wäre damit ja sozusagen der größte Fisch, den er da an Land ziehen kann. Und viele Insider, die bei Kryptounternehmen arbeiten, haben jetzt wohl dem Forbes oder Fortune Magazine gesagt, dass sie eine Vorladung erhalten haben auch und Informationen zu ihrem Involvement mit der Ethereum Foundation rausrücken sollen. Was darauf hindeutet, dass die SEC wohl gerade die Ethereum Foundation untersucht. Und das angeblich schon seit dem Merge im Jahr 2022. Damals wechselte Ethereum ja von dem Konsensverfahren, das Bitcoin immer noch hat, dem Proof of Work, zum Proof of Stake. Und viele haben schon damals gesagt, dass Ethereum sich damit eben anfällig macht, als Wertpapier eingestuft zu werden. Es gibt da viele auch seitens der Regulatoren Bedenken darüber, wie der ICO von Ethereum damals abgelaufen war, ob das irgendwie einem Wertpapierhandel etc. entsprach. Ja.
Ich muss dazu sagen, ich finde es halt schon ein bisschen krass, dass man jetzt alles nachuntersucht, was da damals passiert ist, weil man muss sich überlegen, keiner wusste damals, was er da macht. Vitalik Buterin war, glaube ich, 21 Jahre alt oder so. Und jetzt zu kommen, nachdem Ethereum so groß geworden ist und zu sagen, hey, ihr habt diese Gesetze gebrochen und diese Gesetze gebrochen und diese Gesetze gebrochen, bei einem 21-jährigen russisch-kanadischen Programmierer, der zum ersten Mal was erfindet, was es noch nie vorher, also ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich sagen soll. Was aber sind denn jetzt sozusagen die Szenarien, die du da als realistisch siehst?
Was da ja, genau. Es gibt da verschiedene Theorien. Das Ganze ist irgendwie auch noch sehr verwirrend, weil, wie gesagt, die Ethereum Foundation hat sich dazu noch nicht groß geäußert. Die haben das halt nur bei GitHub auch irgendwie, also nicht mal auf
so
der offiziellen Seite.
Für die.
Ja, genau. Auf GitHub veröffentlicht. Ja, also es gibt die eine Theorie, das wäre so ein bisschen das Albtraum-Szenario. Anstatt sich auf irgendwelche Verhandlungen eines ETFs einzulassen, stellt sich die SEC mal wieder, muss man sagen, quer und will jetzt stattdessen die Ethereum Foundation verklagen, um damit quasi einen Präzedenzfall für andere Kryptowährungen zu haben. Wenn du dir Ethereum holst, dann kannst du dir im Prinzip auch jeden anderen Altcoin im Space holen. Das wäre auch laut Bloomberg-Analyst James Seyfert die nukleare Option, aber er hält sie, und das muss man auch sagen, gleichzeitig für höchst unwahrscheinlich. Es gibt dazu auch noch ein paar andere professionelle Stimmen. Dazu einmal der Kryptoanwalt Mike Selig, der auch meint, es sei tatsächlich ziemlich normal oder extrem gewöhnlich, dass ein Kryptoprotokoll oder dass die Stiftung hinter einem Kryptoprotokoll eine solche Anhörung oder eine solche Vorladung bekommt. Also die Ethereum Foundation selbst hat es eine freiwillige Anhörung genannt. Also dass es tatsächlich hier einfach nur um Regulatoren geht, die sich gewöhnliche Informationen von diesem Krypto-Projekt einholen. Das sei wohl relativ normal. Also er sagt, es sei so sicher, wie dass die Sonne am nächsten Tag aufgeht, dass ein Krypto-Projekt sowas bekommen würde. Der ETF-Analyst Nate Gerasi sagt auch, also jetzt muss ich einmal kurz schauen, dass es hier irgendwie eine alte Narrative sei, dass die SEC vor allem auch im letzten Oktober 2023 war das, ein Futures-ETF freigegeben hat, also ein Ethereum-Futures-ETF oder ein Ethereum-ETF, der auf Futures-Kontrakten an der Börse basiert, und dass man damit wohl auch schon implizit Ethereum als Rohstoff eingestuft hätte. Sollte man jetzt Ethereum als Wertpapier einstufen, dann wären nämlich diese Futures-Kontrakte bzw. diese Futures-Listung illegal. Es wäre also ein Paradox oder ein Widerspruch, dass es deswegen unwahrscheinlich sei, dass dieses Wertpapier-Szenario für Ethereum eintritt. Und auch der Chief Legal Officer von Coinbase, Paul Grewal, sagt, dass das Ganze hier mal wieder sich um Missinformation handelt und sehr unwahrscheinlich ist, dass Ethereum irgendwie als Wertpapier eingestuft werden würde. Trotzdem ja, haben wir jetzt alle 2 Jahre Gary Gensler-Regulation hinter uns und müssen ja sagen, die SEC scheint irgendwie zu allem bereit. Hier ist alles zumutbar. Wir haben gegen die größte Kryptobörse und auch die legitimste Kryptobörse in den USA, also Coinbase, halt irgendwie einen Gerichtsprozess gesehen, den die SEC wahrscheinlich auch verlieren wird. Aber sie scheinen jetzt vielleicht auch nochmal um sich zu schlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, mich zu erinnern, dass die SEC eigentlich schon relativ früh und immer gesagt hat, dass sie alles außer Bitcoin als Wertpapier sieht. Mhm. Aber diese ganzen Diskussionen, okay, dann gibt es keinen Ethereum-ETF, weil es ist ein Wertpapier. Ich finde, die Wertpapier-Argumentation der SEC macht Sinn tatsächlich. Mhm. Auf fast alles außer Bitcoin. Das ist eine Gruppe steht dahinter und andere investieren darin in Hoffnung auf Profit. Das ist Ethereum, sorry. Das ist auch Polkadot, das ist auch was weiß ich was. Aber die Frage ist halt, dass die ganzen rechtlichen Konsequenzen daraus kommen mir halt wie Bullshit vor.
Na, man muss das so oder so sehen. Also tatsächlich gab es ja 2018 das Hinman-Urteil. Hinman war damals der Chef der SEC und da hat die SEC auch selbst gesagt, sie betrachten Ethereum heute in dem Zustand, also von 2018, nicht mehr als ein Wertpapier. Er meinte, es hätte sein können, dass es zur Entstehung wie ein Wertpapier hätte eingestuft werden können, aber aktuell sehe man das nicht mehr so. Das heißt, die SEC hat ja da selbst auch irgendwie wieder unter Gary Genslers Führung einen Schlenker zurückgemacht, ne, und wieder versucht, in eine andere Richtung zu fahren.
Ja, aber das ist ja ganz normal. Außerdem gibt es ja auch diese Theorien, dass der Hinman da ordentlich was von der Ethereum Foundation bekommen hat und nicht ganz unabhängig war. Ich glaube, Ripple vertritt diesen Case. Ne?
Ethergate wird das Ganze genannt, genau. Dass es da wohl irgendwie eine Verschwörung gibt, weil er, glaube ich, am Tag vor seines Urteils telefonisch mit Vitalik gesprochen hat. Man kann nur darüber spekulieren, worüber die beiden gesprochen haben, ob es tatsächlich um so eine Art Bestechung geht oder ging. Das weiß ich nicht. Aber ja, was auf jeden Fall feststünde, ist, dass wenn Ethereum oder andere Altcoins als Wertpapier eingestuft wurden, das ist ja schon passiert mit Solana und Co., wenn Ethereum eingestuft würde als Wertpapier, dann wäre der ETF sicher vom Tisch und es hätte gravierende Auswirkungen auf den Altcoin-Sektor. Aber das ist zum Beispiel nur eine Theorie, es gibt auch eine optimistische Theorie. Und die ist einfach, dass die SEC sich jetzt letzte Informationen zu Ethereum und der Ethereum Foundation einholt, ehe man am 23.05. tatsächlich den ETF genehmigt. Dafür spricht im Prinzip, dass der ETF von Ethereum genauso aufgebaut ist wie Bitcoin. Das heißt, der ETF-Analyst James Seifert hat gesagt, so man hat bis jetzt noch wenig irgendwie Interaktionen zwischen der SEC und den Anbietern dieser ETFs gesehen. Und das ist aber vielleicht auch gar nicht nötig, weil man kann ihn einfach so mehr oder weniger freigeben, wie der gerade ist. Er basiert genauso auf demselben Prinzip wie die Bitcoin-ETFs. Und ein anderes Argument dafür wäre halt eben, dass man die Futures-ETFs auch schon im Oktober freigegeben hat. Man hat jetzt also eigentlich keinen Grund mehr anzunehmen, dass Ethereum ein Wertpapier ist. Genau, außerdem haben Fidelity und Grayscale erst vor wenigen Tagen ihre Anträge angepasst, um in Zukunft gegebenenfalls auch Ethereum Staking in die ETFs zu integrieren. Und Staking ist ja auch so ein ganz klarer Fall von dem, was Gary Gensler als Wertpapiereigenschaft einstuft. Und die Frage ist, hätten sie das jetzt gemacht, wenn ihnen klar gewesen wäre, dass die SEC besonders was gegen Ethereum hat? Und die dritte Sache wäre, dass der SEC auch seitens von Grayscale, die ja schon erfolgreich gegen die SEC bezüglich des Bitcoin-ETFs geklagt haben, nun auch eine Klage für den Ethereum-ETF drohen würde, wenn sie diesen ablehnen. Ja, der Fall Ripple hat ja auch gezeigt, dass man schon nicht glaubhaft begründen konnte, dass ein Unternehmen wie Ripple, das ja deutlich zentralisierter funktioniert als Ethereum, dass die ein Wertpapier mit dem XRP-Token verkaufen. Also wie will man das dann bei Ethereum nachweisen können? Und außerdem, und da machen wir den Schlenker zum Beginn, hatte BlackRock diese Woche einen 100 Millionen US-Dollar schweren Fond aufgelegt, und zwar auf der Ethereum-Blockchain, noch am selben Tag, als diese Nachricht rauskam. Und da fragt man sich, würde BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, der ja selbst auch einen ETF-Antrag für Ethereum auf dem Tisch liegen hat, würde der wirklich diese Schritte gehen, wenn er wüsste, okay, da gibt es regulatorische Unsicherheit oder Schwierigkeiten mit der SEC? Und das führt halt viele eben zu dieser Annahme, dass es sich hier tatsächlich wirklich nur um FUD handelt und der Ethereum-ETF höchstwahrscheinlich kurz vor der Genehmigung steht. Giacomo, eins oder zwei, also kriegt die SEC die Ethereum Foundation dran oder ist das alles nur FUD? Und Aluhut auf, gegebenenfalls sogar ein Gerücht, das von BlackRock geschürt wurde und der Wall Street, um Verkaufspanik bei den Plebs und Ethereum-Anlegern auszulösen, kurz vor dem ETF. Was sagst du?
Also, ich glaube, alles davon ist gleich wahrscheinlich für mich. Ich blicke da nicht mehr durch, warum die SEC wann wie was macht und wer mit wem im selben Boot hängt und was eine Verschwörungstheorie ist und was nicht. Ich habe ja viel darüber damals geschrieben, als es um den Binance-Fall ging, und aus meiner Sicht sind alle Altcoins Wertpapiere. Also das ist relativ klar. Die Frage ist nur, ob diese Wertpapierdefinition so viel Sinn macht, weil sie sind dann doch sehr anders als klassische Wertpapiere. Und ob diese ganzen rechtlichen Einschränkungen, diese Strafzahlung und ihr kriegt keinen ETF, ob das nicht einfach Bullshit ist, ob es da nicht am Ende einfach um Macht geht und man sich die Argumentation so hinlegt auf beiden Seiten, wie es einem passt. Die einen sagen, wir sind kein Wertpapier, die anderen sagen, wir sind ein Wertpapier. Beide haben irgendwie recht und beide haben irgendwie auch nicht recht und beide zahlen hunderte Millionen von Dollar, um sich gegenseitig auf den Kopf zu hauen. Und irgendwie, das ist halt die unkonstruktivste Form von Politik, die ich so kenne.
Man muss der SEC ja auch vorwerfen, dass sie es bisher wirklich nicht klar gesagt hat. Also sie weigert sich ja, Ethereum oder andere Altcoins direkt als Wertpapiere einzustufen, sondern macht das immer auf dem indirekten Wege. Und da frage ich mich, wieso? Also wenn ihr wirklich diese Agenda habt, wenn Kryptowährungen, wie du schon sagst, so klare Eigenschaften eines Wertpapiers haben, warum macht ihr das dann nicht einfach so? Und tatsächlich zeigt sich mal um mal, und das wurde ja jetzt auch gerichtlich von einem Richter quasi bestätigt, ein Kryptotoken an sich kann kein Wertpapier sein. Weil wenn das so wäre, dann könntest du auch anfangen, andere Sachen als Wertpapier einzustufen, Pokémon-Karten etc.
Das ist die Coinbase-Argumentation, ja.
Ja, aber also der richterliche Zuspruch basiert halt eben genau auf dieser Annahme. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, etwas einfach nur als Wertpapier einzustufen, wenn diese Bedingungen gegeben sind, wie du genannt hast. Und bei Ethereum und anderen Kryptotoken ist es auch nicht ganz so eindeutig. Es gibt da irgendwie so einen Punkt im Howey-Test, der bei Kryptowährungen nicht ganz erfüllt ist und deswegen diese Kategorisierung Wertpapier, also Security, nicht hundertprozentig zutrifft. Tatsächlich, das glaube ich, hätte man eigentlich schon längst eine eigene regulatorische Definition für Kryptotoken einführen müssen. Mhm. Und das ist eher das Signal, dass Gary Gensler wirklich so eine persönliche Agenda hat gegen Kryptowährungen und wirklich jede Ausrede, die er finden kann, nutzt, um eben diese Produkte nicht stattzugeben. Ich meine, bei dem Bitcoin-ETF, da musste er sich erst verklagen lassen und diesen Gerichtsprozess verlieren, bis dieser ETF endlich genehmigt wurde.
Vielleicht ist er damals in Doge reingeaped und hat alles verloren. Und ist er auf einer Vendetta gemacht.
Er war wohl ein ziemlicher Fan von Algorand. Ich Echt? Glaube, da geht es ihm, glaube ich, auch nicht so gut, weil Algorand hat jetzt auch nicht so stark performt seit dem letzten Bullenmarkt. Es gibt ein Video von der MIT, wo er quasi Algorand als Alternative zu Bitcoin irgendwie.
Stimmt, anpreist. Das kenne ich auch. Ja, dann lieber den ganzen Laden dicht machen, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber was bedeutet das denn jetzt? Also für den Spot-ETF und die Entscheidung, siehst du das als wahrscheinlich oder unwahrscheinlich an, dass es zugelassen wird jetzt?
Also was ich so aus dem Space entnehme, ist, dass die Genehmigung am 23. Mai wirklich unwahrscheinlicher wird. Das ist die Deadline für den FANEC-ETF. Und der von BlackRock kommt ja noch etwas später. Man sieht das auch in dem ETH-Kurs, der ist bei weitem nicht so steil gegangen wie Bitcoin 2 Monate vor der Genehmigung. Und das ist auch, was die Bloomberg-Analysten Eric Balchunas und James Seifert jetzt kommuniziert haben, dass sie ihre Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung im Mai stark reduzieren, eben weil sie bisher null Kommunikation seitens der SEC gesehen haben oder irgendwie Bemühungen der SEC, da irgendwie auf die Anbieter einzugehen. Und James Seifert rechnet inzwischen mit einer Ablehnung von den ETFs von FANEC und Co., was aber gar nicht so schlimm sein muss. Der Bitwise-Chef Matt Haugen, wie auch immer, der rechnet tatsächlich eher mit einer Genehmigung im 4. Quartal diesen Jahres und findet, dass es auch besser sein könnte für Ethereum. Er meint nämlich, dass die Wall Street und die neu dazugewonnenen institutionellen Anleger jetzt erstmal den Bitcoin-ETF verdauen müssen und dann vermutlich bereiter sind, auch in einen Ethereum-ETF reinzugehen. Das heißt, Ethereum hat dann die Chance, mehr Vermögenswerte zu sammeln, beziehungsweise mehr Geld zu sammeln für den ETF, wenn er später gelauncht wird. Und ja, wir haben jetzt auch schon diese Woche gesehen, dass der FANEC-ETF nach hinten verschoben wurde wieder. Also man hätte den diese Woche schon genehmigen können, das hat man nicht gemacht, sondern ihn halt wirklich diese Deadline vom 23. Mai verschoben. Und das macht eine Genehmigung am 23. Mai tatsächlich sehr unwahrscheinlich.
Ja, damit sind wir auch am Ende für diese Woche. Ape bitte nicht euer ganzes Portfolio in Memecoins, auch wenn es Spaß macht und verlockend sein kann. Und wir sehen dann in den nächsten Wochen, ob wir ein Ethereum-ETF bekommen werden oder nur noch mehr verrückte Shitcoins. Und was Gary Gensler dazu sagt, würde mich ehrlich gesagt auch interessieren.
Jo.
Das werden wir sicher noch erfahren. In diesem Sinne, genießt die Frühlingstemperaturen und wir hören uns wieder in 7 Tagen. Ciao, ciao.